Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, hallöchen miteinander, schön wieder euch alle zu sehen. Gleich am Anfang eine Frage vor allem an die Schüler unter uns. Bist du jemand, der pünktlich ist? So jetzt zum Beispiel, wenn es um die Schule geht oder um die Arbeit, ja, oder bei Verabredungen. Bist du dann jemand, der pünktlich ist? Oder geht es dir so wie mir früher als Schülerin? Ich bin so immer entweder kurz vor dem Lehrer noch reingeschlüpft, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, in der Oberstufe eher kurz nach dem Lehrer. Ja, das hat Vor- und Nachteile, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, die Nachteile überwiegen doch, wenn man unpünktlich ist. Vor allem, wo mir dann ein, zweimal so ein Zug vor der Nase weggefahren ist, dann habe ich gedacht, ja, ist doch nicht so günstig. Und ja, wenn ich dann mal sitzen gelassen werde bei Verabredungen, merke ich auch, dass es nicht so gut ist. Und es hat ja auch etwas mit Wertschätzung zu tun, wenn ich mich mit jemandem verabrede und ich bin wirklich pünktlich da. Und heutzutage, natürlich muss man sagen, im Zeitalter der Handys ist das ja eigentlich auch gar kein Problem mehr. Man kann alles erklären, wenn es mal ein bisschen später wird. Wie war denn das eigentlich vorher, als es die Handys noch nicht gab? Mein Gott, wisst ihr noch hier, ihr Älteren, damals, ne, als es noch Telefonzellen gab und du immer das passende Kleingeld dabei haben musstest. Und wenn du Glück hattest, konntest du jemanden daheim am Festnetz erreichen. Wenn dann das Kleingeld nicht mehr gereicht hat, ich erinnere mich noch aus dem Ausland, oh mein Gott. Ja, und wie war das davor, als es noch gar keine Telefone gab? Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine nicht nur ohne Handy, sondern gar nicht. Wenn du dich dann verabredet hattest, ne, und der kam nicht, das war vielleicht eine blöde Situation, da hattest du gar keine Ahnung, was los war. Und so ähnlich musste es damals König Saul ergangen sein. Das war jetzt meine Überleitung geschickt. Ne? Ich nehme euch heute, das wollte ich nur schon mal vorwarnen, mit ins Alte Testament, in eine opulente Geschichte und werde euch mit Bibelversen zudröhnen. Ja, König Saul, also Saul, kurz nachdem er König geworden war, war nämlich in so einer Situation, dass er mit jemandem verabredet war oder jemand sich mit ihm verabredet hatte. Und da er kein Handy dabei hatte, war das ein bisschen blöd, als derjenige dann nicht kam. Saul, muss man dazu sagen, war sowieso in einer Situation, mit der er gar nicht so gerechnet hatte, denn er war kurz zuvor zu seinem eigenen Erstaunen zum König erklärt worden. Ja, und Leute, ich sag's euch, so kann's euch gehen, wenn du zu Hause betest, ach Herr, gebrauche mich. Und wenn der Herr dich dann wirklich gebraucht, bist du meistens sprachlos, weil du dann wirklich was tun solltest. So ging's Saul auch, ne? Hier, das ist mein erster langer Bibelvers. Saul sollte also die verlorenen Esel seines Vaters suchen gehen und machte sich also mit seinem Diener auf den Weg und suchte die Esel und fand sie dann nicht. Und dann hatte der Diener Sauls eine gute Idee. Er sagte, pass auf, wie wär's denn, wenn wir mal bei Samuel vorbeischauen? Zu der Zeit damals war Samuel der Prophet des Landes und die Sachen, die Samuel sagte, die trafen immer ein. Und da hatten die zwei die Idee, sie gehen jetzt zum Samuel und der soll ihnen doch sagen, wo die Esel sind. Ne? Also haben sie sich aufgemacht zum Samuel. Und statt dass Saul dann die Esel gefunden hätte, hat Gott ihn gefunden, sozusagen, und er wurde König. Sozusagen per Schleudersitz in den Königsthron katapultiert, krass. Ne? Also sie haben sie nicht gefunden, ich lese mal nicht vor. Dann wurde Samuel von Gott vorgewarnt, es würde jemand kommen, den er zum König sein soll. Also gut, den lesen wir jetzt zusammen. Morgen um diese Zeit, sagt Saul zu Samuel, werde ich einen Mann aus dem Gebiet von Benjamin zu dir schicken. Salbe ihn zum Anführer meines Volkes Israel. Er wird es vor den Philistern retten, das war zumindest der Plan, denn ich habe Erbarmen mit meinem Volk und habe seine Schreie gehört. So, und dann treffen sie auf den Samuel und Saul will eigentlich nach den Eseln fragen und da kommt ihnen der Samuel entgegen und sagt, ich bin der Seher, antwortete Samuel. Geh vor mir her auf die Anhöhe zur Opferstätte. Wir wollen heute zusammen essen. Also war etwas ungewöhnlich, dass er das sagte. Am Morgen werde ich dir sagen, was du wissen willst und dich deines Weges ziehen lassen. Und mach dir keine Sorgen um die Eselin, die vor 3 Tagen verloren ging, denn sie sind bereits wiedergefunden worden. Und wem gehört alles wertvoll in Israel? Gehört es nicht dir und deiner Familie? Das war schon eine sehr komische Aussage. Da hat Saul das erste Mal so gedacht, hey, wieso gehört alles mir und meiner Familie? Und dann erklärte Samuel also dem verdutzten Saul, dass Gott ihn zum König auserwählt hatte. Ich komme doch gut durch. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wow, das ist mal ein Aufstieg, oder? Du gehst Esel suchen und kommst heim und bist König. Und ich meine nebenbei bemerkt, der erste König in Israel, davor hatten die gar keinen. Also ich sage das nur, damit ihr in diese Geschichte gut reinkommt und versteht, es war schon eine ganz besondere Situation. Das wusste Gott natürlich auch. Und Gott lässt uns nie einfach nur so, er kickt dich nicht in eine Situation und dann stehst du da, sondern da werden wir auch noch, das werden wir noch im Laufe der Predigt sehen, Gott stellt dich in Herausforderungen, aber er gibt dir auch immer Hilfestellung. Saul hatte auch jetzt ganz coole Hilfestellung bekommen. Und zwar hat Samuel ihm ein paar Sachen gesagt. Also erstens mal ein Krug mit Öl. Das ist immer ein Symbol für den Heiligen Geist. Also das war schon mal die erste wichtige Voraussetzung. Natürlich, er war nicht einfach nur so König bei Goodwill, sondern nein, Gott hat ihn zu diesem Amt gesalbt, hat ihm zu diesem Amt auch seinen Heiligen Geist gegeben. Dann, interessant, sagt Samuel Saul ganz konkret, sowas möchte ich auch mal erleben, du wirst das erleben, das erleben, das erleben, das erleben. Und alles traf ganz genauso ein. Und an diesen Voraussagen sollte Saul einfach diese Bestätigung sehen. Er sollte sehen, ja, das war jetzt nicht hier irgendwie mal schnell etwas Ausgedachtes, Menschliches, sondern es ist wirklich von Gott, dass er eingesetzt wird zum König. Also hier lesen wir jetzt, was alles passieren würde und krass, es ist ganz genau so passiert. Da sagt also unter anderem Samuel dann zum Saul, wenn du dann weitergehst, also sozusagen von hier weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Werden dir 3 Männer entgegenkommen, die auf dem Weg zum Heiligtum Gottes nach Bethel sind. So, der eine wird 3 junge Ziegen bei sich haben, der andere 3 Brote und der dritte 1 Schlauch Wein. Sie werden dich grüßen und dir 2 der Brote anbieten, du sollst sie annehmen. Brot und Wein ist ja immer so symbolisch, ne, für Gottes Gegenwart, für den Heiligen Geist. Ja, und dann nennt Samuel weitere Ereignisse und krass, die trafen ganz genauso ein. Und eins dieser Ereignisse, das wollen wir uns jetzt noch ganz genau anschauen, denn gleich hier hat Saul seinen ersten eklatanten, irreparablen Fehler begangen. Wir lesen in 1. Samuel 10, Vers 7. Ja? Und das ist jetzt ganz wichtig, jetzt achtet ihr mal auf das, was zwischen den Zeilen steht. Schon mal eine kleine Übung für morgen dann. Wenn diese Zeichen eingetreten sind, dann tu, was du für richtig hältst, denn Gott wird mit dir sein. Geh mir voraus, hinunter nach Gilgal und warte dort 7 Tage auf mich. Ich werde dich dort treffen und Brand- und Friedensopfer darbringen. Wenn ich komme, werde ich dir weitere Anweisungen geben. Das war das, was er zu tun hatte. Also es waren diese ganzen Zeichen eingetreten und das war jetzt das Letzte von dem, was Samuel ihm gesagt hat. Also, wenn diese Zeichen eingetreten sind, das ist ja dann passiert, tu, was du für richtig hältst. Und das bezog sich dann, das merkte Saul sehr schnell, auf die Herausforderung. Es kam dann zu einem Scharmützel mit diesen Ammonitern. Das war so ein kleineres Volk, die haben Israel angegriffen. Und tatsächlich gelang es Saul, wie krass ist das denn, gegen die Ammoniter sein Volk zu verteidigen. Er hat also einen militärischen Erfolg zu verzeichnen, in kurzer Nach schon, und konnte den Angriff der Ammoniter abwehren. Das war super, ne? Genau. Dann, was sollte er noch machen? Geh mir voraus, hinunter nach Gilgal und warte dort 7 Tage auf mich. So, ich habe versucht, irgendwas über Gilgal rauszufinden. Das ist leider nur der Steinhaufen, den ich euch präsentieren kann. Sollen Ausgrabungen sein in der Nähe von Gilgal, gebe ich zu. Aber zu eurer Erklärung, weil das wichtig ist. Gilgal war zu der Zeit Sauls und Samuels war Gilgal ein Heiligtum. Die hatten ja noch nicht den Tempel in Jerusalem. Das war noch vorher, ne? Also, Gilgal war ein Heiligtum. Was war das? Das war die Stelle, an dem die Israeliten, als sie aus der Wüste kamen, durch den Jordan gegangen sind. Und zwar nicht geschwommen, sondern gegangen sind, ne? Weil da nicht so wie heute Niedrigwasser war, sondern weil Gott ein Wunder getan hatte. Und sie haben dort in Gilgal 12 Steine aufgerichtet, als Symbol für die 12 Stämme Israels. Dort in Gilgal, zu der Zeit, wo Gott sie da durchgeführt hatte, wurden sie auch, die Männer, beschnitten. Der Bund der Beschneidung, also dass die Männer beschnitten wurden, war eine ganz wichtige Sache, denn es hatte damit zu tun, dass sie durch diese Beschneidung wurde das Volk Israel Gottes Eigentumsvolk. Sie gehörten zu Gott. Und deswegen nannte sich der Ort auch Gilgal. Und Gilgal heißt übersetzt Abwälzung. Abwälzung. Von was Abwälzung? Natürlich die Abwälzung der Sünde. Also durch diese Beschneidung, durch das, was dieser Bund, den Gott dort geschlossen hat, wurde die Sünde des Volkes abgewälzt. Ne? So, und sie wurden Gottes persönliches Eigentum. Dass Saul also gerade jetzt nach Gilgal gehen sollte und Samuel gesagt hat, er kommt und wird dort Brand- und Friedensopfer bringen, das hatte eine ganz besondere geistliche Bedeutung. Ja, welche Bedeutung könnte es gehabt haben? Was meint ihr? Gott wollte den Bund erneuern. Ne? Sie hatten damals diesen Bund geschlossen. Gott wollte jetzt unter dem neuen König, sollte der Bund des Friedens nochmal erneuert werden. Und erst dann, wenn diese Brand- und Friedensopfer gebracht worden sind, da ging es ja auch um Sündenvergebung, erst dann würde Israel in der Lage sein, erfolgreich unter seinem neuen König gegen die Feinde zu bestehen. Und das war immer so in der Geschichte. Immer dann, wenn die mit Gott okay waren, haben die militärische Siege erreicht. Und wenn sie nicht mit Gott okay waren, dann eben nicht. Ja, sollte man sich auch mal hinter die Ohren schreiben, auch in unserer Zeit jetzt. Obwohl wir ja keine militärischen Siege, ne, zu erreichen haben. Ja, also weit so gut. Saul ging jetzt nach Gilgal. Ne? Genau, und da sollte er was machen? Nochmal? Was? Warten, ne? Ja, warten. Das ist so eine Sache mit Warten. Ne? Wenn du warten musst, immer schwierig. Kommt auf den Charakter an, aber bei Saul war es schwierig. Also es lief leider nicht ganz so wie geplant. Sie gingen auch nach Gilgal. Und dort in Gilgal, da befanden sich die Feinde, also ein Vorposten, und zwar die Philister. Philister, müsst ihr wissen, waren so zu der damaligen Zeit die größte militärische und aggressivste Macht, der Israel sich gegenüber sah. Und die Philister haben die Israeliten immer wieder geärgert, auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder. Und jetzt waren sie da also in Gilgal, ne, Jonathan und Saul, und da stand da dieser Wachposten der Philister. Hat sich der Jonathan gedacht, dem haue ich jetzt eine drauf. Und er brachte den einfach mal um. Ne? Ja, er hat den einfach mal umgebracht. War das eine gute Idee? Das wird sich zeigen. Jedenfalls haben die Philister gedacht, Moment mal, die wollen uns angreifen, da holen wir mal unsere Armee zusammen. Und dann haben die Philister ihre Armee zusammengeholt. Und dann dachte sich Saul, okay, das sind doch etwas mehr, wie ich dachte. Saul holte dann auch in der Schnelle ein paar Leute zusammen und dann stellte sich raus, dass die Zahlendifferenz irgendwie nicht ganz so perfekt war für Israel. Denn das Problem war, die Philister hatten 3000 Streitwagen, 6000 Reiter und Massen an Fußvolk. Ja, und Saul hatte ja jetzt auch nicht so viel Zeit, hat also, wie gesagt, ein paar Leute zusammengetrommelt und das waren so 3000 immerhin. Bloß die Differenz stimmt jetzt nicht so ganz. Und das passierte dann, als die Israeliten die Übermacht des feindlichen Heeres sahen, verließ sie der Mut. Sie verkrochen sich in Höhlen und Löchern hinter Felsen, super, in Gräbern und Zisternen. Zisternen sind diese Brunnen. Einige von ihnen überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete Gad und Gilead, also richtig, richtig weit weg. Saul blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Ich sage nur blöd gelaufen, ne? Ja. Saul war, wie man hier sieht, auch kein so richtig erfahrener Stratege. Er war jetzt als König eingesetzt. Er war aber auch oberster Chef des Kriegsheeres, aber ja. Und ihr Lieben, vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, wenn einmal der Wurm drin ist, oder? Dann läuft's direkt weiter blöd. Genau das musste Saul leider auch feststellen. Er stand jetzt da mit seinen paar Hansele und wartete auf den Samuel. Und Samuel hatte ja gesagt, er würde wann kommen? Nach 7 Tagen. Ja, ja, aber wie gesagt, ne, wenn es manchmal blöd läuft, er wartet 7 Tage und kein Handy, ne, kein Samuel. Boah, krass, oder? 1. Samuel 13, Vers 8. Und er wartete 7 Tage bis der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von da auseinander zu laufen. Richtig, richtig blöd, ne? Ja, Mensch. Ganz ehrlich, doof. Jetzt hatte Saul 2 dicke Probleme. 2. Erstes Problem, ganz nachvollziehbar, die Gefahr, dass ihn die Philister jederzeit angreifen konnten. Man muss allerdings dazu sagen, die waren noch nicht, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, die standen da, Saul stand da mit seinen Leuten, also mit den Paaren, in Gilgal. Und die Philister waren noch nicht direkt da. Die waren noch, lesen wir in der Bibel, in Bet-Aven. So, ich habe nachgeblättert, Bet-Aven, naja, es waren so 20 Kilometer westlich von Gilgal, aber 20 Kilometer, auch zu der Zeit ohne Auto, war jetzt auch nicht so ganz viel. Das heißt, natürlich war die Gefahr groß, dass sie jetzt angreifen konnten. Das war das erste Problem. Und das zweite Problem war fast noch schlimmer. Das zweite Problem, was Saul hatte, war sein Gesichtsverlust. Oh mein Gott, wie stand er jetzt doof da, oder? Er, der große König von Israel. Und jetzt waren seine Leute weg und auch noch Samuel, die geistliche Instanz, nicht gekommen. Ja, ganz blöd. Jetzt meine Frage an euch. Was hättest du an Sauls Stelle jetzt getan? Na? Vorschläge. Ich kann auch mit dem Mikro kommen. Hat jemand eine Idee? Was hättest du so gemacht, Peter? Und du? Ah, okay, coole Idee. Aber das Problem ist halt, dann wäre der König auch noch weg gewesen. Dann hätte sich... Noch eine Idee, Vorschläge. Was hättest du getan? Du wartest, ne, als König. Peinlich, oder? Man hätte ja auch beten können. Super, da habe ich gewartet. Danke für das Stichwort. Mega, danke schön. Man hätte ja beten können. Ja. Ich glaube, wir alle kennen diese, vielleicht nicht ganz genauso, aber ähnliche schreckliche Situation, wenn nicht, sie kommt auf dich zu, wart's nur ab. Wenn du unter Druck bist oder du bist in Gefahr und du bräuchtest dringend Hilfe und es passiert nichts. Einfach nichts, warum auch immer, es passiert nichts. So, was machst du dann? Ja, wie verhält man sich? Und ihr Lieben, ich glaube, genau in diesen Situationen zeigt sich, ob du ein Mensch des Glaubens bist. Kannst du Gott trotzdem vertrauen? Auch wenn dir das Wasser bis zum Hals steht? Auch wenn du richtig unter Druck bist und überhaupt nicht verstehst, du kannst vielleicht gar nichts für die Situation, in der du jetzt gerade bist. Was machst du dann? Ich möchte euch einen ermutigenden Vers aus Habakuk 2, Vers 3 vorlesen. In Habakuk 2, Vers 3 geht es eigentlich, gebe ich ehrlich zu, um Prophetien, die noch kommen sollten, sich noch nicht erfüllt haben. Aber an diesem Vers, finde ich, kann man so schön Gottes Treue ablesen. Lest ihn euch vor. Habakuk 2, Vers 3. Denn das Gesicht, also hier geht es nicht um das Gesicht, sondern um diese Vorhersagung, ne, gilt erst für die festgesetzte Zeit. Es strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn es sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Ihr Lieben, das finde ich auch für unsere Gemeinde ganz wichtig. Lasst uns das festhalten. Das Gesicht, es wird kommen. Für uns ist gut zu sehen, Gottes Zeitrechnung ist eine andere als unsere Zeitrechnung. Und wenn Gott etwas zusagt, dann hält er es auch. Er steht zu seinem Wort. Nur nicht genau zu deiner Zeit. Also genau zu der Zeit, wo du es gedacht hättest vielleicht. Aber er steht zu seinem Wort. Ja, also... Ich von meinem Naturell her, ich bin jetzt auch nicht gerade so die Ruhe in Person. Und das letzte Mal, wo ich richtig Angst hatte, ich gebe es ganz ehrlich zu, da habe ich Gott permanent in den Ohren gelegen. Er möge mir helfen, 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 bitte jetzt gleich helfen. Und ja, von meiner Art her, ich gebe es zu, ich bin so ein bisschen wie die Witwe, ne? Aus der Bibel, da ist eine Frau, von der Jesus erzählt diese Geschichte, er sagt, da ist eine Frau, die hat ein Problem und braucht juristischen Beistand. Sie geht zu einem Richter und der Richter möchte ihr nicht helfen, weil sie kein Geld hat, ihn zu bezahlen oder nicht genug Geld. Also will er sich ihres Falls nicht annehmen. Aber die Witwe kommt wieder. Und sie kommt wieder und sie kommt wieder und bittet den Richter. Und entweder, und irgendwann hilft er ihr, damit er einfach seine Ruhe hat. Und ist es nicht interessant, dass Jesus das auf Gott und sich bezieht? Und da sagt der Richter, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie komme, nicht komme und mir am Ende ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, im Gegensatz dazu, ne, in Klammern, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Das ist doch eine schöne Zusage, oder? Wenn man in Not ist. Also, das hätte Saul machen können. Er hätte beten können. Dann wäre er auch für seine Krieger ein gutes Vorbild gewesen von einem König, der beten kann, der sich in der Not an Gott wendet. Ne? Ja, hätte, wie gesagt. Stattdessen kam Saul auf diese völlig inakzeptable Idee, wie er seine Krieger noch dazu kriegen könnte, jetzt bei der Stange zu bleiben und gegen die Philister zu kämpfen. Er hatte eine Idee, die war sowas von daneben. Wisst ihr welche? Er hatte die Idee, dass, weil Samuel ja nicht da ist, er selber das Brand... Oh, Entschuldigung, das war die Witwe, genau, sorry. Er hatte die Idee, dass er selber das Brandopfer und das Heilsopfer darbringen würde. Ne? Genau. Was war genau hinter, was steckte genau hinter dieser Idee? Die Idee war, die Leute, die er da noch hatte, kämpfen nur, wenn vorher Gottes Hilfe durch ein Brand- und ein Friedensopfer gesucht wird. Und da der zuständige Priester jetzt nicht da ist, dachte sich Saul, ja, dann, der ist nicht da, ne, hat sich verspätet oder so, mache ich das doch mal schnell, bringe ich doch mal schnell das Brand- und Friedensopfer da. Saul hätte aber wissen müssen, dass jegliche Opfer zu seiner Zeit nur von dem von Gott eingesetzten Priester dargebracht werden können und nicht von irgendjemand, auch nicht vom König. Denn das Königtum und das Priestertum waren im Alten Testament streng getrennt. Und erst im Neuen Testament durch Jesus werden diese zwei vereint und Jesus ist der königliche Hohepriester. Ja. Samuel kam aus dieser aaronitischen Abstammung, ging auf Aaron zurück, ne, den Hohepriester, während Saul aus dem Stamm Benjamin kam. War also nicht seine Aufgabe. Und jetzt kleiner Ausflug, kleiner Nebengedanke ins Neue Testament. In 1. Petrus 2, Vers 9 wird die Gemeinde von Paulus als königliches Priestertum bezeichnet. Das heißt, wir heute sollen genau das machen, was Saul damals nicht machen sollte. Was ist die Aufgabe eines Priesters? Ein Priester steht zwischen Gott und den Menschen. Er soll die Leute zu Gott bringen. Er soll ihnen helfen, Buße zu tun, zu Gott zurückzukehren, für sie zu beten, irgendwo ein bisschen ein Mittler zu sein. Und das soll heute die Gemeinde sein. Wir, ihr Lieben, haben diese Aufgabe, zwischen den Menschen und zwischen Gott zu stehen, Mittler zu sein und königlich. Wir sind Königskinder, Kinder Gottes des Höchsten. Das war zur Zeit Sauls aber gar nicht so, wie gesagt, das war nicht sein Job. Und er hatte, ohne Gott zu fragen, einfach in den Priesterdienst jetzt eingegriffen, genau, um die Leute bei der Stange zu halten, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Das war, dass ihr das versteht, es war eine Ungeheuerlichkeit in seiner Situation. So, und das Krasseste daran ist, hätte Saul noch ein ganz kleines bisschen gewartet, wäre die Hilfe da gewesen. Oh Mann, im Rückblick sehen wir oft Gottes Hilfe so nah. Hätten wir noch ein bisschen vertraut oder auch zu spät. Wir lesen das ganz kurz. Und es geschah, als er, Saul, eben fertig war, das Brandopfer zu opfern. Siehe, da kam Samuel. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, war ja nicht schuld, weil ich sah, dass das Volk vor mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmasch versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum für Israel auf immer bestätigt. Das heißt, dass sich Samuel hier verspätet hatte, das war jetzt nicht ein unglücklicher Zufall, das war auch nicht ein Versehen von Samuel, sondern es war tatsächlich eine Prüfung von Gott. Gott wollte wissen, ob Saul imstande wäre, ihm auch unter Druck zu vertrauen. Und das wäre wichtig gewesen für seine Position natürlich, die er hatte, aber wichtig für jeden von uns natürlich. Paulus sagt ja im Neuen Testament, dass Gott uns nicht über unser Vermögen prüfen wird, versuchen oder prüfen wird, sondern mit jeder Prüfung auch einen Ausgang schafft. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo Gott dich prüft, gibt's auch einen Ausweg. Ja. Das ist also, wie gesagt, eine fantastische Möglichkeit, Gott zu beweisen, dass du ihm vertraust, auch wenn es jetzt schwierig ist. Sehr gute Chance. Denn Gott zu vertrauen, wenn es einem gut geht, ist auch einfach. Ne? Jetzt aber nochmal zurück. Wir haben jetzt hier gelesen, er hätte dein Königtum für immer bestätigt. Das war jetzt aber nicht der Fall. Warum, frage ich euch, war der Urteilsspruch von Samuel so streng? Hätte man denn nicht sagen können, komm, der Saul, der war jetzt ganz frisch erst König, ne? Und ja, er konnte sich ja nicht so vorbereiten, so wie das jetzt in England gerade gemacht wurde, ne? Mit Charles, der mit 73 Jahren endlich König geworden ist. Boah, mein Gott, hat der sich vorbereiten können, ne? Ja, das konnte Saul nicht. Ne, der wusste es ja gar nicht. Also hätte man nicht sagen können, ja komm, ne, Mensch. Ja, kannte sich ja nicht vorbereiten, der Arme. Und Vorbilder hatte er ja auch nicht. Hätte man. Das stimmt schon. Er hatte wenig Erfahrung, er hatte keine Vorbilder, aber was Saul hatte, war eine klare Anweisung. Geh nach Gilgal, warten. Ne? Warten, 7 Tage, warten. So, das hatte Saul nicht befolgt. Wie gesagt, vorschnell gehandelt, eigenmächtig eine priesterliche Handlung vollzogen, um sein Gesicht zu wahren. Blöd gelaufen. Ja, jetzt wurde er mit seiner Schuld konfrontiert. Was hätte Saul denn jetzt machen sollen? Was meint ihr? Also jetzt, wo er Mist gebaut hat. Was macht man denn, wenn man Mist gebaut hat? Normalerweise. Was sagt man dann? Entschuldigung. Genau, er hätte jetzt Buße tun können. Wäre auch eine Idee gewesen zu sagen, boah, war ich blöd, mir tut mir das leid. Hat er es gemacht? Gucken wir mal nach. Oh, was ist das denn? Hat er es gemacht? Nein. Wir lesen 1. Samuel 13, Vers 15 und Samuel, jetzt direkt danach, machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibeah in Benjamin. Und Saul musste, also schaut mal nach, wie viele Leute er jetzt noch hat, ne? Musterte das Volk, das bei ihm war, boah, von 3000 noch 600 Leute. Also statt, dass er irgendwie Buße tut und dass ihm das leid tut, guckt er jetzt mal nach, wie viele Leute er noch hat. Oh, 600 ist jetzt nicht so viel. Und er zieht sich sozusagen zurück, ne? Ja. Geht dem Angriff aus dem Weg. Das war ehrlich gesagt ein bisschen wenig, muss ich sagen, was er da jetzt gemacht hat. Und wir sehen das also, wenn man dann weiterliest, so diese Geschichte, wie es dann mit Saul weitergegangen ist, dann sieht man, das zog sich so durch sein Leben. Es kam dann wieder zu so einer Situation, da hat er wieder nicht gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und da hat es ihm auch wieder nicht leid getan. Und als er darauf angesprochen wurde, hat er dann gesagt, ja, okay, ich habe einen Fehler gemacht, Samuel, aber jetzt ehre mich vor dem Volk. Ja, das ist unglaublich. Ne? Wie sollen wir uns denn verhalten, wenn wir Fehler machen? Ich habe da einen tollen Vers gefunden, den wollte ich euch noch zeigen. Hosea 14, 2-3. Da wird uns gut erklärt, was wir tun können, wenn etwas schiefgelaufen ist. Da heißt es, kehre um Israel bis zu deinem Gott. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Und das finde ich wichtig. Es ist nicht eine interessante Formulierung, kehre um bis zu deinem Gott. Das heißt, mach keine halben Sachen. Ja, natürlich, wir alle machen Fehler. Es läuft bei keinem wirklich rund im Leben. Aber wenn du merkst, dass was falsch war, dann bleib nicht auf halber Höhe stehen, sondern kehre um bis zu deinem Gott. Ich möchte euch zwei Beispiele aus meiner Familie sagen, die ist ja nicht hier. Meine Mutter, die ist auch mal so Christ geworden. Und da habe ich sie auf ein paar Sachen angesprochen, die ich jetzt nicht so ganz gut fand, wo sie vielleicht auch noch als Christ jetzt hätte ändern können. Und da sagte meine Mutter zu mir, ach, weißt du, ich habe schon so viel für Gott aufgegeben. Oh. Und da habe ich mir gedacht, hallo, was hat Gott denn wohl für dich aufgegeben? Ich meine, Gott hat alles für dich aufgegeben. Er hat seinen Sohn für dich gegeben. Jesus hat den Himmel für dich verlassen. Wie kann man denn sagen, boah, ich habe schon so viel für Gott aufgegeben. Ja. Oder mein Bruder zum Beispiel, da kamen wir auch so ins Gespräch über den Glauben, ist auch kein Christ. Ne? Und dann sagt mein Bruder, oh, ich bin auch Christ, weil ich tue echt viel für Gott. Ja, er tut vielleicht viel für Gott, aber er tut nicht so viel mit Gott. Seht ihr den Unterschied? Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir, wenn wir umkehren, dass wir nicht auf halber Strecke stehen bleiben, sondern mit bis zu Gott umkehren. Und das finde ich auch wichtig. Nehmt Worte mit euch. Überlegt dir was du Gott sagen möchtest. Was willst du Gott sagen? Ja, das ist wichtig. Ich glaube, ihr Lieben, Gott ist nicht interessiert an einem perfekten und möglichst fehlerfreien Leben. Was Gott möchte, ist dein Herz. Deine Liebe zu ihm. Das ist das Kostbare. Und ehrlich, es ist nicht wichtig, sag das jetzt einfach mal so, wie viel du spendest, ne? Obwohl das wichtig ist. Aber es ist nicht das Wichtige, wie viel du spendest und wie viel du hier tust, sondern was ist Gott wirklich wichtig und kostbar? Das ist die, wenn niemand zuschaut, wenn du mit Gott ganz alleine bist, ihr beiden zusammen. Was ist dann, wenn dir niemand zuguckt in deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Das ist das Kostbare, was Gott wirklich an dir sucht, nachdem er sich wirklich sehnt, das zwischen dir und ihm. Dieses, glaube ich, ist das Wichtigste. Und aus dieser Liebesbeziehung zu Gott, ja, da können dann Taten kommen, ne? Sachen, die wir für Gott tun. Und es ist super, aber es ist erst Schritt zwei. Schritt eins ist dieses Du und der Herr. Das ist ganz wichtig. Ich möchte jetzt noch beten, ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Wir wollen dann zum Schluss noch das Vaterunser beten zusammen. Ich bete noch für uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen lieben Sohn Jesus geschickt hast, dass du uns errettet hast, dass wir zu dir gehören, dass du es aus Liebe getan hast, dass du einen guten Weg für jeden von uns hast. Herr, ich möchte dich bitten, dass du gut auf uns aufpasst, dass wir nicht rechts oder links abrutschen von diesem Weg, nicht uns auf irgendwelche Nebengleise verlieren, sondern dass wir diesen Blick ganz straight auf dich haben, dass du immer in unserem Fokus bist. Und dass unsere Beziehung zu dir das Wichtigste ist. Und Herr, wenn wir an solche Situationen geraten, wo wir warten und irgendwie was überhaupt nicht läuft in unseren Augen, dann hilf uns, an diese Stelle von Hosea zu denken, dass die Verheißung kommen wird, dass du kommen wirst. Dass wenn wir auch warten müssen, aber es wird kommen und du bist treu. Danke, dass das auch für unsere Gemeinde gilt, für alles, was wir vorhaben, dass du treu bist und dass du mit uns bist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.